einem Kaltstart. Wir fangen an. 22 Börse Bieber. It's now in season 2. Presented by Baderbank. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 22 Börse People. Und diese Season 2 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Baderbank. Mein Name ist Christian Drastil und ich bin der Host dieses Podcasts. Mein 18. Gast in Season 2 ist Diana Kaufold. Sie lacht im Hintergrund, sie ist Geschäftsführerin von Firesys und als solche langjährige Partner der österreichischen Investor Relations Szene und des Verbandes Zira. Servus bei mir im Studio, liebe Diana.
Hallo.
Wir lachen gerade über meinen Jingle. Ich weiß ja, es nicht jedermann sagt. Eine Wegbegleiterin aus Österreich hat das mit irgend so einer Fernsehsendung Liebesgeschichten und Heiratssachen verbunden. Okay, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Diana hat sich schon vorgestellt. Sie ist eine unglaublich witzige. Ich mag sie einfach und ich freue mich, dass du da bist. Geschäftsführerin von Firesys habe ich dich anmoderiert. Du kommst aus Deutschland. Wir sprechen jetzt Mitte Oktober und Mitte Oktober ist ein Highlight der österreichischen Investor Relations Jahresplanung, nämlich die Zira Jahrestagung und Firesys ist dein Unternehmen, du bist Geschäftsführerin, ich habe es gesagt, unterstützt das seit Jahren, danke da vom österreichischen Kapitalmarkt an dich. Aber außerhalb von deinem bezaubernden Lachen, wenn ich das mal so sagen darf, das man schon kennengelernt hat, erzähl mal, wie bist du eigentlich in den Kapitalmarkt gekommen? Und du hast mir im Vorgespräch einen ganz, ganz spannenden Bezugspunkt zu einem großen Unternehmer aus Österreich, zum Thomas Birtel erzählt. Bitte, Diana.
Ja, ganz genau. Also bevor ich bei Firesys war, war ich in Deutschland bei der Strabag tätig und bin dort auch mit dem Thema Geschäftsbericht-Reporting in Kontakt gekommen, weil ich dort in einem Team für den Dr. Birtel arbeiten durfte und ja eben die Jahresberichte über viele Jahre mit erstellt habe und auch ja direkt mit dem Dr. Birtel zusammenarbeiten durfte. Also der hat seinerzeit, war noch ansässig in Deutschland, dann den Geschäftsbericht tatsächlich auch noch handschriftlich korrigiert und die Korrekturen dann abends spät noch ins Büro gefaxt, die dann eingearbeitet wurden. Das war immer sehr lehrreich, spannend und ja, eine wirklich tolle Erfahrung.
Also das deckt sich irgendwie mit der Elis Kahner, unserer Zira-Chefin in Österreich, der Geschäftsführerin, die eine ähnliche Karrierestart hatte bei der Vienna Insurance Group, damals bei der Wiener Städtischen Versicherung. Und das war damals bei der Strabag Deutschland oder bei der Strabag SE schon beim börsennotierten Konzern?
Nee, ich war in Deutschland. Der Dr. Birtel war seinerzeit Vorstand in Deutschland. Genau. Das war die Zeit, in der dann der Hans-Peter Haselsteiner hier in Österreich noch Vorstandsvorsitzender war, später ja dann der Dr. Birtel. Genau, aber ich war immer nur in Deutschland ansässig.
Und die Zeit bei der Strabag rückwirkend, nehme ich an, wird eine angenehme gewesen sein in einer spannenden Phase. Auch um welche Zeitschiene sprechen wir da circa?
Naja, ich bin jetzt halt 10 Jahre schon bei Firesys und davor war ich 10 Jahre bei der Strabag und ja, das war eine sehr aufregende Zeit in der Tat. Damals wurden ja auch die Käufe rund um Zyblin auch abgewickelt, also das war so die Phase, in der ich dann bei der Strabag war.
Und bevor dann der Thomas Birtel das Unternehmen hier in Österreich ein gutes Jahrzehnt geleitet hat und das Ganze auch sehr erfolgreich. Und jetzt wird er der Sohn vom Hans-Peter Haselsteiner, der Clemens, dann der neue CEO werden. Du hast es schon gesagt, die Nullerjahre bei der Strabag, das war eine gute Zeit eigentlich für die Konjunktur. Wir hatten in Deutschland und vor allem auch in Österreich einen guten Aufschwung und mein Handy läutet und ich drehe jetzt weg. Und das war sicher jetzt der Hans-Peter Haselsteiner oder der Thomas Birtel. Und ja, wir haben da aber auch Lehman dazwischen gehabt. als großen Punkt 2007. Wie hast du das erlebt und wie hat man da vielleicht einen fertigen Geschäftsbericht gehabt, den man dann umschreiben hat müssen? Wie war dieser markante Einschnitt, der die gesamte Finanzwelt erschüttert hat in deiner rückblickenden Wahrnehmung?
Ja, also das war sicherlich sehr bewegend, aber ich muss sagen, dass wir da als Unternehmen eigentlich sehr gut durchgesteuert sind. Ne? Also haben sich ja dann auch hauptsächlich die Vorstände, sage ich mal, auch mit befasst. Aber ja, es war eine auch für, denke ich mal, für die Strabag oder auch rückblickend für Firesys ja eine ganz, ganz bewegende Zeit. Hauptsächlich natürlich für die Emittenten. Wenn ich jetzt auf Firesys blicke, ist es ja so, dass wir da eigentlich recht stabil durchgesteuert sind als Unternehmen, weil man da eher beratend tätig war und ja Finanzberichte ja auch immer geschrieben werden müssen. Ja, insofern ja, war das eher so, dass man von der Seitenlinie das beobachtet hat, mitverfolgt hat, begleitet hat und geschaut hat, wie kann man das unterstützen. Also zum einen als Mitarbeiterin seinerzeit noch bei der Strabag, aber auch bei Firesys weiß ich, dass das eher ja so war, dass man unterstützend für die ganzen Emittenten eben dann da war und geschaut hat, wie geht man das jetzt am besten an? Ja, wie beschreibt man so eine Krise und wie geht man damit um?
Ist ja immer recht spannend, wenn man eine spätere Geschäftsführerin, du bist seit 2012, da komme ich dann noch Geschäftsführerin und hast sicherlich in den letzten 10 Jahren sehr viel auch über die Geschichte des Unternehmens berichtet, auch in einem Interview mit mir. Dann blickt man natürlich in die Vergangenheit zurück, weil man das wissen muss, auch bevor man schon im Unternehmen war. Und du hast mir erzählt in einem Interview im Feuer, dass es Firesys seit 1989 gibt und ihr 2002 in Österreich erstmals präsent war. Damals war es mit den Berichten für Wienerberger, Mayr-Melnhof und die Telekom Austria. Und im Jahr 2005, also auch vor deiner Zeit, war auch eine spannende Geschichte. Da haben wir im Feuer nämlich anlässlich 250 Jahre Wiener Börse gemeinsam gewählt, den herausragenden Moment, den bedeutendsten Moment in 250 Jahren Wiener Börsegeschichte, und da fiel die Wahl unserer Community auf das RBI-IPO und du hast da dankenswerterweise auch sehr viel rundherum nachrecherchiert und da war eine neue Software von Firesys im Einsatz, vielleicht auch noch kurz in eigenen Worten, was da 2005 gestartet wurde.
Ja, ganz genau. Also die, also wir sind schon sehr lange in Österreich am Markt präsent. Also wir sind ja auch im ATX sehr stark vertreten. Das war irgendwie, wurde hier zum Selbstläufer, ja. So hat man es mir immer berichtet und das hat auch meine eigene Recherche ergeben. In Österreich ist man halt sehr eng vernetzt, von daher funktioniert eben eine gute Dienstleistung oder ein gutes Produkt dann auch gut am Markt. Und ja, mit der RBI durften wir natürlich ein ganz großes Happening begleiten. Ja, das war sicherlich für die, vor allem für die RBI und für die Teams bei der RBI eine ganz große Angelegenheit. Und ja, für uns war das natürlich auch sicherlich eine Art Durchbruch nochmal auf einem anderen Niveau auch in Österreich die Software platzieren zu können. Und dafür sind wir sehr dankbar. Ja.
Das sind schöne Erinnerungen gewesen, die wir da im Vorjahr gemeinsam aufgearbeitet haben. Ich komme jetzt aber schon zu der Zeit 2012, als du dann ins Unternehmen eingestiegen bist und das war eigentlich relativ schnell beziehungsweise bis hin zu sofort eine Führungsposition. Wie ist das damals vonstatten gegangen und Change-Prozess war ein bisschen dabei? Erzähl mal bitte kurz.
Ja. Ja, genau. Also ich habe ja schon mit Firesys gearbeitet bei der Strabag. Insofern kannte ich das Produkt und kannte auch die Geschäftsführer, den Imran Mohammed und dann eben auch den Michael Konrad, bekannt als Conny, der ja leider auch mittlerweile schon verstorben ist. Und ich bin dann nach Frankfurt gegangen und bin dort Kaffee trinken gegangen mit dem Conny, Michael Konrad. Und dann hat er mich gefragt, ob ich den Change-Management-Prozess bei Firesys begleiten möchte, weil ich eben neben meiner klassischen, sage ich mal, betriebswirtschaftlichen Ausbildung auch Psychotherapeutin bin und Coaching gemacht habe. Und im Rahmen dessen hatte er mich angesprochen, ob ich das begleiten möchte, weil er seinen Ausstieg geplant hat. Er wollte sein Rentenalter genießen. Ja, und so kam ich dann da rein. Und da hat man mir ziemlich schnell angeboten, interimsmäßig, weil ich halt beide Welten ganz gut verbunden habe, als Geschäftsführerin einzusteigen. Und dann dachte ich mir, ach, warum nicht? Das passt ganz gut mit dem Team. Und ja, so bin ich dann da geblieben und mittlerweile ja auch mit dem, der seinerzeit auch schon Mitinhaber war, Imran Mohammed, auch verheiratet.
Das ist doch auch eine schöne Geschichte insgesamt. Und aus dieser Interimsgeschichte wurde relativ rasch klar, dass du da die Leitungsfunktion übernimmst. Oder war Absolut. Das im Vorfeld sogar schon ein bisschen der Plan oder?
Ja, also es war sofort klar. Also das war auch von meiner Seite aus klar, dass ich darunter nicht einsteigen würde. Aber mir wurde das auch gleich so angeboten. Ich bin sofort als Geschäftsführerin eingestiegen und war dann auch direkt mit in Wien und wurde auch, ich glaube schon im ersten Jahr auch direkt hier bei der Zira auch als Geschäftsführerin vorgestellt, also der Elis oder so, ja. Genau. Die war ja auch schon immer dabei. Ja, also das ging ziemlich schnell, fast zu schnell für die Kunden. Es war sehr spannend, ja. Der Firmeninhaber, ein älterer Herr, stieg aus. Ich rückte nach, eine junge Frau, die erstmal niemand kannte. Da musste ich die Herzen erstmal erobern, gerade hier in Wien, wo man ja auch sehr genau schaut, wen man so an sich ranlässt, ja. Und so als Deutsche war das erstmal nicht ganz einfach, aber mittlerweile ja, fühle ich mich sehr verbunden und gehöre einfach dazu, möchte ich mal sagen.
Das kann ich unterstreichen. Also man kennt dich, dein Gesicht, dann ist präsent in Österreich, vor allem bei den Investor Relations Leuten bei der Zira Jahrestagung, die ja jetzt wieder saisonal stattfindet. Ich stelle normalerweise keine privaten Fragen in dem Podcast. Du hast mir jetzt allerdings eine aufgelegt. Du bist seit 10 Jahren im Vorstand, das gemeinsam mit deinem Ehemann. Wie sieht da die Rollenverteilung in der Firma aus, bitte?
Ja, das werden wir natürlich häufig gefragt. Wie sieht die Rollenverteilung aus und wie klappt das? Also wir können nicht gut zusammenarbeiten. Das klappt überhaupt nicht gut. Wir harmonieren als Paar sehr gut. Als Geschäftsführung nicht. Deswegen ist es für uns ganz wichtig, dass jeder seinen Part hat und da wirklich eigenverantwortlich agieren kann. Und mein Mann ist zuständig für die Softwareentwicklung, also für Software Development und für Forschung und Entwicklung. Und da habe ich auch überhaupt keine Karten im Spiel. Und ich bin zuständig fürs Kundengeschäft und fürs Personal und fürs Rechnungswesen. Und da hält er sich dann auch ganz raus. Und natürlich spricht man sich ab, ja. Und jeder ist über alles informiert. Aber wir können uns da sehr gut in Ruhe lassen, weil wir eben wirklich getrennte Ressorts haben und auch nicht in einem Büro zusammensitzen.
Jetzt habe ich kurz überlegt, ob ich da was drauf sagen soll. Nämlich Geschäftsführer sollten sich ja verstehen. Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass ihr euch privat super versteht und in der Firma halt die Rollenaufteilung durchzieht und das Respekt und ich finde das auch eine gute Sache. Also du bist das Gesicht von Firesys nach außen, bist für die Kontakte, die Kunden, die Partner zuständig. Erzähl mal vielleicht ganz, ganz kurz Firesys, wenn du jetzt das Unternehmen kurz vorstellst, was genau macht ihr?
Oh, das ist eine Frage, die ich nicht
die
so sehr,
halbe Stunde,
die ich gell? Nicht so sehr mag. Ja, ich bin ja nicht so für die Werbung. Aber ja, was machen wir? Also wir bedienen halt mit unserer Software einen End-to-End-Prozess. Also wir versuchen das Regelreporting, das verpflichtende Regelreporting so einfach und automatisiert und sicher wie möglich zu gestalten und denken dabei von der Datenanbindung ja bis in den Online-Bericht, wenn gewünscht. Und ja, haben da eben unterschiedliche Module, Sprachenmanagement, ESG-Reporting, also Tagging von ESEF-konformes Tagging, also diese ganzen Pflichten, die jetzt zu erfüllen sind, die bedienen wir natürlich, aber auch Layout-Ansprüche sind nach wie vor sehr wichtig. Auch da werden wir natürlich den Ansprüchen der Emittenten gerecht. Ja, und wir versuchen da die eierlegende Wollmilchsau zu sein, wenn man so möchte, ja. Und dazu gehört es dann eben auch noch gut zu beraten und ein gutes Account-Management zu haben und nah am Kunden zu sein, zuzuhören, den Bedarf, den aktuellen Bedarf zu erkennen und auch den künftigen, um sich dann entsprechend weiterzuentwickeln, ne?
Wenn du von der Regelberichterstattung sprichst, geht es da vor allem um Geschäftsberichte, die einmal im Jahr stattfinden oder auch um typische Quartalsberichte, die man ja machen muss als DAX oder ATX-Konzern?
Absolut. Also es geht um beides. Ne? Zum Regelreporting gehört für mich der Jahresabschluss, der Geschäftsbericht, die Quartalsabschlüsse oder auch im Versicherungsbereich die Solvency-Berichte, ja, und jetzt natürlich auch die Nachhaltigkeitsberichte, also was heißt jetzt, aber ist ja jetzt aktuell etwas, womit sich jeder befasst, wobei das ja auch ein Stück weit ein alter Hut ist, jetzt natürlich mit der EU-Taxonomie nochmal ganz neu gedacht werden muss. Ne?
Mhm. Ja. In wie vielen Ländern seid ihr tätig?
Oh, das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt.
Auf jeden Fall EU-weit. EU-weit, ja, genau. Ich wollte nämlich zu dieser Frage hin, wegen der EU-Taxonomie, die ja überall ein bisschen anders ausgelegt wird und mit nationalem Goldplating und so weiter und so fort. Wie siehst du da Österreich aufgestellt? Ist das ein wichtigeres Thema als in anderen Ländern oder im Durchschnitt? Wie wichtig ist den Österreichern, die du kennst, ESG-Reporting?
Oh, sehr wichtig, sehr wichtig. Also Österreich ist da, muss ich sagen, auch beim ESEF-Reporting ganz vorn dabei und also sehr motiviert auch, ja. Wir haben ja hier in Österreich auch schon jetzt tolle Nachhaltigkeitsberichte oder auch wenn man auf den Verbund schaut, ja, einen ganz tollen integrierten Geschäftsbericht, den wir da sehen und das schon seit vielen, vielen Jahren, ja, oder Lenzing, auch ganz, ganz tolle Reports, die wir da sehen. Also in Österreich nimmt man das Thema schon nahm man das Thema schon weit vor der EU-Taxonomie ernst. Und ja.
Also. ESG werde ich jetzt in diesem Podcast nicht auflösen, das kennt man schon, aber du hast ESEF genannt oder ESEF. Vielleicht, was geht's da? Das ist doch nicht so gebräuchlich, glaube ich, für die breite Masse.
Doch, ich denke, das kennt auch jedes Unternehmen. Es gehört eben zum Regelreporting dazu. Da geht es ja um das Taggen, Etikettieren von bestimmten Kennzahlen. Da sind wir jetzt schon seit ein paar Jahren mit beschäftigt. Also wir heißt der Kapitalmarkt, ja. Da geht es halt um das ESEF-Tagging, Transparenzrichtlinie und das Gleiche wird ja jetzt im Grunde genommen oder auf eine ähnliche Weise, also technologisch gesehen, ja, geht es ja darum, das dann auch im ESG-Bereich entsprechend fortzuführen, dass man eben dort auch die Daten maschinenlesbar macht, auswertbar macht, vergleichbar macht. Das ist ja das, worum es zumindest auch geht.
Bist du da eigentlich als Geschäftsführerin eines namhaften Players in dem Bereich auch in internationalen oder nationalen Verbänden irgendwie dabei, wo man probiert, mit einer gemeinsamen Stimme aufzutreten, vielleicht auch dem Regulator gegenüber oder Gesetzgeber, wem auch immer?
Ja, also wir sind natürlich, schauen wir, also es geht ja auch darum, wo, Know-how zu beziehen, ja, sich weiterzuentwickeln, nicht nur eine Software anzubieten, sondern auch zu verstehen, warum, wieso, weshalb gibt es diese Auflagen und wie kann man auch frühzeitig, weil wir beginnen ja nicht erst mit der Einführung der Regulatorik, sondern viel früher diese Themen zu denken und zu entwickeln und auch die Kunden zu beraten. Und im Zuge dessen sind wir ja natürlich auch Mitglied im Deutschen Rechnungslegungsstandardkomitee oder ich bin auch Vorstand beim XBL Deutschland, um da eben ganz nah an diesen Themen auch zu sein und ja frühzeitig das Stimmungsbild auch mitzunehmen und das dann mit nach Hause zu nehmen, schlussendlich auch in die Softwareentwicklung dann einfließen zu lassen. Ja.
Hochspannend. Ich möchte den Podcast im Regelfall nicht tagesaktuell gestalten, aber der Tag, an dem die Folge gesendet wird, ist der Tag der Zierer, Jahreskonferenz. Du bist bei einem Panel dabei, hast du mir im Vorgespräch auch erzählt, um was wird's da gehen und was sind so die typischen Punkte, die jemand wie du von einem Player wie Firesys mit den österreichischen Investor Relations Verantwortlichen diskutiert?
Ja, jetzt darf ich ja eigentlich gar nicht so viel erzählen, glaube ich. Es ist ja erst morgen, genau.
Naja, wir senden ja morgen und sprechen heute. Es kommt gleich wieder mit dem Jingle, ja, dass du, um dich vollends zu irritieren. Gell?
Mach das nicht. Ja, okay. Ja. Da muss ich mich wieder so lange erholen. Nein, ich glaube,
ein bisschen spoilern kann man schon, was im Programm steht zumindest.
Also genau, wir werden ich werde ja Panel mit dem Hans Lang, der moderiert das ja jetzt wieder bei der Telekom.
Bei der Telekom von der Kapsch, genau.
Genau, und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und natürlich wird es um das Thema Reporting gehen. Ja. Reporting-Anforderungen, Pflicht und Kür, ja, das ist so das, was wir diskutieren. Wo stehen wir jetzt, wo geht die Reise hin, ja, genau.
Und wo ist die Reise in den letzten 10 Jahren hingegangen? Ist es durch technologische Sprünge, durch Digitalisierung ein bisschen einfacher geworden oder durch Regulatorik und neue Hürden schwieriger? Oder wie würdest du diese Zeitreise, die du da ja miterlebt hast, an vorderster Front beschreiben?
Sowohl als auch.
Sowohl als auch, kann ich mir vorstellen.
Genau. Also kann man jetzt sehr viel drüber sprechen, aber sowohl als auch. Also ich denke, ohne Automatisierung würde es gar nicht mehr gehen. Also wenn wir an maschinenlesbare Berichte denken, geht es einfach schlichtweg nicht mehr anders. Ja, aber die Regulatorik setzt vielen Unternehmen schon sehr zu, ne? Und wir reden ja immer über die großen börsennotierten Unternehmen, aber wenn wir an den Mittelstand denken, an die breite Masse, die ja künftig auch betroffen sein wird, dann haben wir noch sehr viel zu tun.
Jetzt ist in dieser Zeitreihe auch der Zeitreise oder Zeitreihe auch der März 2020 dabei, als die Pandemie wie eine Wucht unsere Welt, in der wir alle leben, erschüttert hat, beruflich und auch privat. Wir waren da gerade in einer Phase, als die Geschäftsberichte fast fertig sein mussten im März. Wie hast du das erlebt? Was war das für ein Schock für die Kunden und was hat das im Tagesgeschäft bei euch bedeutet, bei Firesys?
Ja, das war eine Vollkatastrophe.
Ja, für wen nicht? Ja, für wen
also nicht. Von der Finanzkrise war man ja nicht betroffen, jetzt als Dienstleister, ja, in dem Fall. Aber das war schon eine Vollkatastrophe. Also erstmal haben wir ja selber unter Schock gestanden, so wie jeder andere Mensch auch, ja, als Menschen, als Unternehmen. Mussten schauen, wie kommen wir ins Handeln, wie wollen wir handeln. Und dann hatten wir natürlich auf der anderen Seite die Kunden, die ihren Abschluss machen mussten, die alle zu Hause saßen. Und wir hatten Compliance-Themen, wir haben Rechner geschickt bekommen und also es wurde sehr viel gemacht, von dem man dachte, dass das nicht möglich ist. Ja, also wo man sonst irgendwie monatelang irgendwelche Compliance-Geschichten ausgehandelt hat und vertraglich festgehalten hat, konnte man plötzlich ganz flexibel sein und flexibel arbeiten. Das war spannend zu erleben. Und also die Kunden waren sehr, sehr überfordert, die große Verantwortung, einen Geschäftsbericht zu schreiben und dann in einer Krise von jetzt auf gleich eine Strategie zu entwickeln, dass man da durch diese Phase durchsteuert überhaupt, ja, das war schon sehr besonders. Das haben wir natürlich so in der Form alle bis dahin noch nicht erlebt. Aber am Ende sind alle ins Ziel gekommen. Ich glaube, es haben wirklich nur 2, 3 ihr Testat verschoben, ja, aufgrund der Pandemie. Und ansonsten sind alle gut ins Ziel gekommen, ja.
Das ist wichtig. Das wird auch für deinen Mann, nämlich an mit seinem Aufgabengebiet, eine ganz interessante Phase gewesen sein, mit auch durchaus vielen Chancen als ohne dies bereits digital gut aufgestelltes Unternehmen, um vielleicht Market Shares auch nochmal nach oben zu bewegen, weil die Pflicht nach dem Geschäftsberichtsprinzip, die ist ja geblieben. Mhm. Und habt ihr da letztendlich sogar Chancen erkannt und punkten können, glaubst du?
Naja, es ist so, dass natürlich die Bereitschaft zu digitalisieren sehr viel höher ist. Ja, also da haben wir eine sehr viel höhere Akzeptanz in der Gesellschaft. Also das sehen wir ja auch an Schulen. Na, das ist ein größeres Thema geworden und natürlich haben jetzt auch nochmal viele Unternehmen auf Software gesetzt. Aber der große Treiber ist tatsächlich die Regulatorik im Hinblick auf ESEF und ESG. Ne? Auch in diesem Jahr dann das Textblock-Tagging. Also man schafft es kaum noch auszulagern und Umwege zu gehen. Man braucht Software und das sind jetzt in diesem Jahr tatsächlich die großen Treiber.
Du hast mir im Vorgespräch auch erzählt, du bist ja auch Psychotherapeutin. Ja, nicht Physiotherapeutin, sondern Psychotherapeutin. Inwieweit kann man das brauchen in dem Job oder braucht man es manchmal für dich selbst oder auch für Dritte, die gerade vielleicht ein bisschen am Limit stehen auf der Last Mile?
Ja, das lässt sich eigentlich ganz schön verbinden. Deswegen bin ich auch dankbar dafür, dass ich auch das Ressort Personal habe und eben auch das Kundengeschäft. Weil es geht ja also eigentlich immer im Leben darum, wenn man im Gespräch ist mit Menschen, zuzuhören, den anderen zu verstehen, sich aufeinander einzulassen. Und wenn man dann eben als ein Personalgespräch zum Beispiel führt oder mit einem Kunden ein Gespräch führt, geht es ja auch darum zu unterstützen, ja, zu schauen, wie kann man sich gemeinsam weiterentwickeln. Ja, und das finde ich mega spannend, wenn Menschen sich weiterentwickeln möchten oder auch Unternehmen sich weiterentwickeln möchten, Prozesse verändern möchten, verbessern möchten. Das inspiriert mich also so ganz, ganz tief in meinem Herzen und das macht mir einfach ganz große Freude, solche Veränderungsprozesse zu begleiten. Und das ist in der Psychotherapie ja letztendlich auch so. Man begleitet Menschen dabei, an einen anderen Punkt zu kommen. Ja? Und das ist sehr ähnlich.
Und meine Schlussfrage ist immer die, was rätst du jungen Menschen, die im Kapitalmarkt tätig sein wollen und sagen, Diana, du hast auch früh begonnen, warst bei Strabag, bei Fires ist oder was auch immer. Gibt es irgendwelche Tipps? Kann man sich in den Kapitalmarkt reintrauen? Initiativbewerbungen? Sollte man was studieren? Was rätst du Leuten, die sagen, ich möchte auch sowas machen?
Ja, schwer zu sagen. Also wir haben ja auch eine Tochter, die gerade auch überlegt, was sie studieren möchte. Also schon eine große Tochter. Ich denke, man sollte wirklich gucken, was genau entspricht mir denn? Was sind denn meine Neigungen? Was sind meine Wünsche? Wie kommt das zusammen? Ja, also wie kommen meine Stärken und Schwächen mit dem zusammen, was ich da so sehe als Ziel? Und dann einfach mal machen. Also Initiativbewerbungen, denke ich, sind immer gut. Also wir zum Beispiel haben gerade 5, 6 Studenten, glaube ich, die ein duales Studium bei uns machen. Ja, das hätten wir uns vor 10 Jahren so auch noch nicht gedacht. Und ich denke, die Unternehmen sind gerade sehr offen dafür, für junge Menschen und auch für neue Ideen und auch für so einen, Wechsel auch, ja. Und ich denke, die Vorzeichen stehen gut, wenn man weiß, was man möchte, das Ziel zu verfolgen und einfach mal zu machen.
Gut stehende Vorzeichen sind immer ein schönes Schlusswort. Auch danke für das Gespräch. Ich spiele jetzt nochmal den Jingle. Du kannst selbst entscheiden, ob du lachst oder nicht. Du kannst auch selbst entscheiden, ob ich deine Mikrofontaste auf stumm schalten soll oder nicht. Ich spiele ihn auf jeden Fall. Und sag danke für den Fachel. Ich habe dich jetzt nicht stumm geschalten, ja? Danke für den fachlich tollen Talk und ich freue mich auch über das Lachen über meinen Jingle. Ich glaube, man hört, dass wir da eine halbwegs gute Stimmung hatten bei dem Talk. Ich habe auch fachlich sehr, sehr viel mitgenommen. Das ist mir auch immer ein Anliegen, dass man immer was dazu lernt. Und ja, Zierer Jahrestagung wird sicher eine schöne Sache mit euch auch werden. Danke, dass du da warst. Ich möchte mich bei Hörerinnen und Hörern verabschieden und sag danke.
Ciao. Vielen Dank auch an dich und bis zum nächsten Mal.
Da werde ich den Jingle vielleicht überarbeitet haben, aber für diese Season steht er. Ich mag ihn trotzdem. Tschüss und Baba. Ciao.
Tschüss.